Aufglasen.
Hallo!
Hallo zusammen. Full Disclosure, wir nehmen gerade das Intro zum zweiten Mal auf.
Ja.
Weil bei der Noel im Handy irgendetwas nicht gestimmt hat. Wir sind sowieso heute in einer leicht angeschlagenen Version bei euch.
Ja.
Weil es ist schon ein bisschen, ja gut, es ist halt eigentlich wirklich noch nicht spät, aber irgendwie sind wir mega müde.
Ja, wir haben
da
gerade fett Pommes gegessen.
Ja, wir sind gerade ein Kilo Pommes gegessen mit unseren Friends. Und
es hat geregnet und jetzt, falls es mega komisch stöhnt, mein Handy hat irgendein Problem. Aber wir ignorieren das jetzt.
Ja.
Es ist nass. Und es wird nicht geladen werden von mir. Aber ja.
Ja, also wie ihr seht, es gibt Komplikationen, aber wir probieren natürlich immer wieder trotzdem, dass wir das schaffen, alle zwei Wochen einen Folge zu bringen. Und mittlerweile sieht es noch gut aus. Ja, also einfach, dass ihr da auch mal ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen bekommen und seht, dass wir vielleicht zum Teil auch für Challenges haben und trotzdem probieren, immer wieder guten Content rauszuhauen.
Ja, wir geben uns das Beste. Wir leben halt wie voneinander entfernt.
Ja, gut.
So, nein, aber für Schweizer Verhältnis schon.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Das ist ja trotzdem deine Hometown da.
Ja,
wir sagen natürlich nicht wo, dass wir nicht crazy Stalkers überkommen.
Ja, wir haben mega viele Fans.
Ja, ja,
schreiben. Wir haben schon Fanmail bekommen. So. Und es ist ja schon langsam ein bisschen viel. Also hört auf.
Nein, wir finden es natürlich mega cool, wenn ihr uns schreibt, dass ihr es cool findet, was wir machen, weil das zeigt uns auch, dass wir das nicht nur für uns selber aufnehmen.
Dass es nur unsere Kollegen hören.
Ja.
Aber ja.
Und heute wird das wahrscheinlich eher eine kurze Folge, eben aus den Gründen, die wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben. Aber es wird hoffentlich trotzdem eine coole Folge. Wir reden über zwei Frauen, zwei amerikanische Schriftstellerinnen, die so ein ähnliche, ja, wo vielleicht ein bisschen, man kann in gleich Topf rühren.
Ja.
Also natürlich sollte man das generell nicht machen, aber wir haben jetzt gefunden, sie passen zusammen für eine Folge.
Ja. Sie sind auch viel miteinander verglichen worden, weil sie halt beide zur gleichen Zeitperiode über die gleichen, ja, Orte geschrieben haben. Ja, das ist, ich sage jetzt auch mal, wer das überhaupt ist, sonst ist es, glaube ich,
voll
verwirrend. Aber ja, heute reden wir über Joan Didion oder Joan Didion.
Das habe ich irgendwo eben mal gehört und das ist lebt jetzt so rent-free in my head.
Ja, und die andere Person wird Eve Babbitts. Ja, also ich habe ein Buch gelesen von Eve Babbitts. Ich habe auch schon eins von Joan Didion gelesen, aber über das reden wir heute jetzt nicht so fest.
Und ja.
Jasmin hat etwas zu sagen zu der Joan Didion.
Ja, also quasi, wir stellen jetzt je eine von diesen Frauen vor und je eins von ihren Werken oder ja. Büchern.
Da sieht man vielleicht auch ein bisschen die Ähnlichkeiten oder ja, die Unterschiede. Ja.
Willst du mal mit Eve Babbitts anfangen?
Ja, also ich habe jetzt mal ihren Wikipedia-Artikel gelesen, er ist nicht so lang. Aber Eve Babbitts war so ein bisschen ein It-Girl oder so ein Socialite also in L.A. und Umgebung in den 70er Jahren vor allem. Und soweit ich weiss, war ihre Mutter eine Künstlerin und ihr Vater war ein Violinist. Er hat zum Beispiel in dieser berühmten Szene von Psycho, die wo sie im Badzimmer ist, das ist er, der das spielt. Was ich auch noch cool gefunden habe.
Also aber er wo was spielt?
Die Violine-Dings.
Ah!
Also sie ist ein bisschen ein Nepo-Baby, aber das hat sie auch gewusst. Und darum ist auch ihre Literatur, das meiste, was sie geschrieben hat, ist so ein bisschen sehr so in den höheren sozialen Ständen von L.A. und so ein wirklich das von den 70er, so Drogen, Sex und Rock'n'Roll, der Glamour und so. Ja. Zu ihr gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Sie hat, glaube ich, ein Jahr oder so ist sie an der Universität gewesen und sie hat jetzt einfach so ein bisschen gelebt. Ja, und sie hat, ich weiss, dass ihre erste Beruf war, dass sie Künstlerin war, schon in einer Art. Sie hat Albumcovers designed. So von Buffalo Springfield zum Beispiel.
Ja.
Einfach so ein bisschen, ja. Darum hat, dort hat sie halt so ein bisschen das In mit der Künstler-Crowd, weil sie halt ja, ihre Albums designt hat.
Ich weiss jetzt auch wieder so ein bisschen, wie wir auf das Thema gekommen sind. Weil ich glaube, wir haben das mal so ein bisschen gestreift in dieser Folge, wo es um Memoirs gegangen ist und um Patti Smith.
Ja, voll.
Dort haben wir irgendwie etwas über Joan Didion gesagt und dann sind wir nachher auf die Idee gekommen, dass wir eben Joan Didion und Eve Babbitts könnt in eine Folge tun zusammen.
Also ich würde sagen, die zwei sind so ein bisschen wie Patti Smith, aber von der West Coast statt von der East Coast, weil ihre Bücher haben auch relativ viel Name-Dropping drin.
Ja, das schon auch, aber ich finde jetzt... Ja, zu dem kann ich ja später kommen. Zu Eve Babbitts kann ich leider gar nichts sagen, weil von ihr habe ich noch nichts gelesen, aber ist auch noch auf meinem SUB. Sub. Oder TBR.
Ja. Wolltest du etwas zu Joan Didion sagen?
Ja, also Joan Didion ist 1934 geboren. Das ist lustigerweise eben das gleiche Jahr wie mein Grossi, habe ich vorher festgestellt. Und darum konnte ich mir das Jahr merken, sonst kann ich mir die Zahlen nicht so gut merken. Und sie ist vor 3 Jahren, also noch nicht ganz, aber gleich 3 Jahre gestorben.
Eve Babbitts und Joan Didion sind im Fall 6 Tage nacheinander gestorben.
Das ist krass. Mhm.
In Dezember 2021.
Ja. Krass, da habe ich nicht gewusst. Vielleicht sind sie wirklich so verbunden
gewesen. Ja, eben, das meine ich. Sie werden halt oft verglichen und eben, sie sind von dem gleichen Ort und sie sind auch ein bisschen in einem ähnlichen Kreis unterwegs gewesen. Und dann sind sie letztendlich 6 Tage so zwischen, also, ich weiß nicht, ich glaube, Eve Babbitts ist am 17. oder so gestorben und Joan Didion am 23. Das ist crazy. So, sie sind das ganze Leben so verbunden gewesen. Anyway, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Das ist wirklich krass. Ja. Und sie ist halt wirklich eine der wichtigsten zeitgenössischen amerikanischen Schriftstellerinnen gewesen. Vor allem auch, weil sie so fest... Also ich habe zum Beispiel auch von ihren Texten an der Uni gelesen. Also das ist auch in gewissen Vorlesungen vorgekommen. Also hat einfach so kurze Textausschnitte. Mhm. Unter anderem auch aus dem Buch, wo ich nachher dann darüber rede. Also «Slouching Towards Bethlehem». Weil sie so bekannt gsi ist für das typisch amerikanische Schreiben irgendwie, dass man quasi so ich-bezogen schreibt, auch wenn es objektiv ist. Weil vieles von dem, was Joan Didion ja geschrieben hat, ist so ein bisschen journalistisch gehalten. Mhm. Und man denkt vielleicht jetzt in der Schweiz automatisch, ja, wenn du es quasi als Journalist oder als Journalistin schreiben sollst, dann soll es möglichst objektiv sein und quasi einfach die Fakten abrattern. Aber Joan Didion hat das halt gar nicht gemacht. Sie hat auch immer wieder so ein bisschen irgendwie Fragmente aus ihrem persönlichen Leben gemischt mit dem, was sie irgendwie beobachtet hat bei anderen Leuten. Und einfach so ein bisschen der typische Stil von ihr ist irgendwie mega etwas Neues gewesen zu dieser Zeit. Und sie hat eben auch in den 60er, also vor allem über die 60er, das sind so ihre berühmtesten Werke, hat sie dort geschrieben. Aber natürlich auch noch viel später, also sie hat eigentlich ihr ganzes Leben lang geschrieben. Sie hat auch mit ihrem Mann zusammen Theaterstücke geschrieben. Und ja, so ist vor allem eben so ein bisschen entweder ich-bezogene Sachen, also so ein bisschen memoir-mässig, oder so journalistische Texte. Also recht viel nicht-fiktionale Sachen, aber glaube auch etwa 5 Romane. Also schon auch fiktional, aber ich würde sagen, sie ist vor allem berühmt für das Zeug von ihr, das nicht fiktional ist.
Ja. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Also übrigens, Eve Babbitts schreibt so eine Mischung zwischen beiden. Also es hat definitiv so, es ist auf jeden Fall autobiografisch, aber es ist jetzt nicht Wort. Also sie hat auch immer so Sachen reingemischt, wo sie erfunden hat.
Mhm.
Ja, so autobiografische Fiction.
Ja.
Würde ich es jetzt mal klassifizieren.
Ja, ich glaube, das ist eben auch bei beiden so ein bisschen so, dass sie halt mega gern einfach das Zeug irgendwie zusammen gemischt haben. Und das ist halt irgendwie spannend, weil du hast eigentlich das Gefühl, entweder kommst du in die Realität quasi serviert über oder eben etwas komplett Fiktionales. Aber ich glaube, darum sind auch die zwei so erfolgreich gewesen, weil sie das halt vermischt haben, weil das so ein bisschen etwas war, was man vorher nicht gross gemacht hat.
Mhm. Ja, ich habe aber schon auch noch das Gefühl, auf jeden Fall ihr das Können, also sie sind beide gute Autorinnen, aber ich denke, es ist auch noch ein bisschen so die unerreichbare so Klasse gewesen.
Mhm.
So die Actors, also Schauspieler, Musikanten, wo Musikanten und so.
Also wenn so Strasse.
Ja,
so,
ja, Künstler. Und ich glaube so, wenn man die so glamorisiert und dann, wenn man es so aus dieser Sicht sieht, wo sie es geschrieben haben, ist es manchmal dann ja, nicht ganz so glamourös. Aber es ist halt so, man will halt wie zu dieser höheren Echelon von Personen gehören. Und man hat so eine Fantasie. Und ich glaube, die Fantasie wird so ein bisschen erfüllt mit diesen Büchern auch unter anderem.
Mhm. Aber gell, die Yves Babbitt hat auch an der Westküste gelebt und vor allem über die Westküste, also Kalifornien, geschrieben.
Sie hat eigentlich alles, alle ihre Werke sind in L.A.
Ja.
Oder so um SoCal, also Southern California hauptsächlich.
Ja, das macht eigentlich wirklich, also das macht für mich jetzt eigentlich so Sinn, dass Yves Babbitt und Joan Didion immer verglichen worden sind.
Ja, sie hat auch in diesem Buch, es ist nur 160 Seiten, also es heisst «Slow Days, Fast Company», «The World, The Flesh and L.A.». Mhm. Also es ist legit im Titel. Und es wird auch ein paar Mal Joan Didion erwähnt in diesem Buch, von der Yves Babbitt selber.
Okay.
Also es ist schon,
also
sie hat sich schon kennt.
Also Joan Didion ist, es steht in ihrem Wikipedia-Artikel, steht einfach, sie ist an mehreren Orten in den USA aufgewachsen. Das ist so, seit so null. Aber jetzt, sie hat sehr viel über eben auch Kalifornien geschrieben, aber sie hat dann vor allem gegen Ende von ihrem Leben vor allem in New York gewohnt und gelebt. Aber ja, ich glaube, man assoziiert sie schon auch am meisten mit Kalifornien, weil sie über das am meisten geschrieben hat.
Ja. Wolltest du sonst mal etwas zum Buch sagen? Ich kann nachher noch zu dem Thema, à la, wie Didion und Yves Babbitt ein bisschen verschieden sind.
Mhm.
Kann ich nachher noch etwas sagen, was hier im Buch steht?
Ja, also ich gehe mal auf «Slouching Towards Bethlehem» ein. Das ist jetzt das Buch von Joan Didion, das ich gelesen habe. Aber eben, sie hat sehr viel geschrieben und ich möchte eigentlich auch noch mehr von ihr lesen, aber bin bisher noch nicht dazu gekommen. Das Buch ist 1968 rausgekommen, aber es besteht halt aus mehreren Teilen, also mehreren ja, Geschichten oder Essays oder wie man es auch immer nennen will. Wo sie quasi jetzt einfach zu einer Kollektion zusammengefügt hat. Und die Kollektion heisst jetzt nachher «Slouching Towards Bethlehem». Und quasi der erste Teil besteht aus, also etwa die Hälfte oder ein bisschen mehr, besteht aus so journalistischen Texten, die sie geschrieben hat, wo sie irgendetwas ist beobachtet und mit irgendwelchen Leuten geredet hat und nachher über das geschrieben hat. Und der zweite, kürzere Teil besteht so aus ja, Essays, wo sie über sich selber und ihre Tätigkeit als Journalistin und als Schriftstellerin geschrieben hat. Also über das Schreiben, das macht sie auch noch recht, oder hat sie viel gemacht, dass sie so ein bisschen reflektiert hat, warum das sie muss schreiben muss oder warum das sie jetzt geeignet ist, um die Geschichte zu erzählen und dass sie quasi so den Moment kann einfangen und so. Also sie schreibt auch irgendwie im Vorwort von «Slouching Towards Bethlehem» schreibt sie so etwas wie: Sie hat das Gefühl, der einzige Grund, warum dass sie die Geschichte besser erzählen kann als andere, ist, dass sie quasi so untergeht in einer Menge, weil sie so klein ist und so nicht auffällt und dann quasi die Leute nicht, ihnen nicht bewusst ist, dass jetzt da jemand ist, der ihnen quasi zulässt und ihre Geschichte nachher nützt für ihre eigenen Sachen. Also sie quasi ausnützt. Sie schreibt: «Writers are always selling somebody out». Also sie hat halt auch das Gefühl, was sie macht, ist vielleicht manchmal nicht so ganz moralisch korrekt. Aber sie kann quasi an die Geschichte herkommen, indem sie sich irgendwie ein bisschen reinschleicht in Situationen. Und ja, es ist halt schwierig, immer so etwas zusammenzufassen, weil in jeder kleinen Geschichte geht es ein bisschen um etwas anderes.
Ja.
So generell spielt es in Kalifornien, viel in San Francisco und viel in dem ja, Quartier Haight-Ashbury. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das war so mega ein Drogenquartier gewesen, beziehungsweise immer noch. Also es ist so ein bisschen Sorgenpflaster von der Stadt San Francisco. Und das hat halt so ein bisschen in den 60er, 70er, glaube ich, angefangen, weil halt dort ja, ja recht viele Drogen konsumiert worden sind. Und halt dort logischerweise auch in San Francisco. Und es geht halt darum, wie zum Beispiel sogar schon Kinder irgendwie Drogen nehmen, weil ihre Eltern ihnen das geben. Das ist wirklich sehr krass. Irgendwie die Geschichte heisst eben selber auch so, wie das Buch heisst. «Slouching Towards Bethlehem», also es ist so die titelgebende Geschichte. Und dort ja, redet sie halt mit Kindern, die irgendwie Drogen von ihren Eltern bekommen, also Acid.
Also LSD.
Mhm. Und die sind erst irgendwie Ich weiß gar nicht, ob da steht, genau wie alt die Kinder sind. Aber wirklich sehr jung. Also es ist sehr verstörend. Ja, zeigt halt einfach so ein bisschen, wie schlimm das eigentlich auch war zu dieser Zeit und wie dort komplett so die sozialen Strukturen eigentlich durchgefallen sind, weil die Eltern sich einfach nicht mehr haben können um die Kinder kümmern, weil sie einfach komplett drogenabhängig waren. Und ja, nachher die irgendwie LSD nehmen mit, weiß auch nicht, 12. Ich glaube, die eine ist sogar noch jünger. Und John Didion tut sie dann quasi dabei beobachten oder irgendwie ihnen probieren zu helfen, während sie so von diesem Trip runterkommen. Aber die Kinder checken halt auch gar nicht, dass sie auf einem Trip gewesen sind. Alter. Weil, also es ist irgendwie mega, es ist wirklich wie eine andere Welt. Mhm. Und dann ist es halt auch noch so krass, weil das halt wirklich die Realität war zu dieser Zeit. Es geht auch viel so ein bisschen um, ja, es ist halt wirklich, der Ort ist mega ein grosses Thema, weil sie hätte jetzt nicht die gleiche Geschichte können schreiben in der Schweiz oder so. Mhm. Es ist so ein mega All-American-Buch. Es ist so
mega verankert.
Ja, und es geht halt auch ab und zu wieder so ein bisschen um Verschwörungstheorien oder was jetzt zu dieser Zeit so ein bisschen am Passieren war. Zum Beispiel auch Charles Manson, so die, die Cults, also die Sekten. Und Verschwörungstheorien und so solche Sachen, also einfach so ein bisschen grosse Veränderungen, die es zu dieser Zeit in der Welt gegeben hat, oder in den USA spezifisch. Und sie hat irgendwie einfach so, sie ist halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat das dann auch noch gut eingefangen. Und ja, dann ist halt wie fast garantiert, dass ihr Zeug erfolgreich wird, weil sie so einen mega pivotal Moment eingefangen hat in der amerikanischen Geschichte. Und dass ja auch heute noch mega interessant ist zum Lesen. Zum Beispiel habe ich vorher, als ich noch kurz recherchiert habe für die Folge, herausgefunden, dass Greta Gerwig, also sie, die zum Beispiel Barbie directed hat, auch John Didion als mega grosse Inspiration sieht, weil sie halt sagt, ja, also Greta Gerwig hat zu dieser Zeit noch nicht gelebt, aber sie braucht das quasi so, der John Didion, ihre, dass es John Didion geschrieben hat, als, ja, so ein bisschen einfach zum Zurückschauen, wie es zu dieser Zeit in den USA war. Also für sie ist sie John Didion quasi die wichtigste Zeitzeugin von den 70er und 60er.
Ja, ich denke mal, das ist sicher auch, es hat einen gewissen Erfolg gehabt, weil es halt die Realität war, oder? Und dann, ja, es war sicher auch ein bisschen kontrovers gewesen, weil Leute wahrscheinlich nicht haben wollen her schauen, aber dann wie gezwungen worden sind, das Ganze anzuschauen.
Mhm. Ja, und es geht halt auch häufig so ein bisschen um das eben All-American Life und irgendwie ist halt häufig so, sind so soziale Kommentare dahinter, also zum Beispiel wie viele junge Frauen immer noch als einziges Ziel haben, dass sie können gut heiraten und so. Und man merkt halt schon recht häufig auch, dass John Didion ihre eigene Meinung, also sie probiert, glaube ich, auch gar nicht neutral zu schreiben. Und es ist halt, ja, es ist eigentlich schon mega wertvoll, weil es ist gleichzeitig unterhaltsam. Andererseits ist es wirklich so ein wichtig, also es können, kann wirklich als wichtiges Dokument von dieser Zeit angeschaut werden, weil man so ein bisschen quasi wirklich eine Zeitreise macht, wenn man dort, das liest. Und John Didion halt dort wirklich vor Ort gewesen ist. Also es ist quasi wie so eine Reportage, aber irgendwie viel zugänglicher. Weil sie halt, weil du merkst, es ist von dieser Person geschrieben, es ist nicht irgendwie von einer unbekannten Entität weitergeben, weißt? Also es ist ja nicht, als würdest du irgendwie einen Wikipedia-Artikel lesen. Und sie geht ja direkt zu den Leuten, du siehst die Leute, die das Zeug erleben. Und das macht halt auch nochmal einen mega Unterschied. Es ist wie SRF bei den Leuten. Aber in den 60ern und in den USA. also eigentlich gar nicht wie SRF bei den Leuten. ja. Genau, das habe ich eigentlich, also ich habe ein sehr cooles Buch gefunden und ich finde halt auch der John Didion, ihre Sprache ist mega toll. Also es ist vielleicht jetzt nicht etwas, wenn man zum ersten Mal ein Buch auf Englisch liest oder so, würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil sie braucht schon relativ zum Teil schwieriges Vokabular. Also es hat auch Sätze, wo man zum Teil ein bisschen drüber stolpert, weil sie recht, ja, Wörter braucht, die man jetzt nicht unbedingt gerade kennt. Darum ja, also wenn ich würde sagen, wenn man sich nicht mega sicher fühlt in seinem Engel, ist vielleicht nicht unbedingt John Didion lesen. Aber wenn ihr findet, ja, nein, das geht schon, dann würde ich es unbedingt im Original lesen, weil ich glaube, es macht schon einen mega Unterschied. Also ich habe jetzt von ihr natürlich noch nicht auf Deutsch gelesen. Aber ich finde, man merkt einfach so, sie hat eine mega spezielle Stimme beim Schreiben.
Mhm.
Und es ist einfach auch mega schön. Also sie nimmt auch häufig zum Beispiel Zitate raus von Leuten. Also direkt einfach das, was die Leute ihr gesagt haben, schreibt sie rein. Und das ist zum Teil auch mega poetisch. Also sie schafft es irgendwie, die Leute, die das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht probiert haben, so darzustellen, als wäre sie auch mega eloquent und als würde sie etwas mega Poetisches sagen, wenn sie einfach irgendwie über ihr Leben reden.
Ja. Das würde ich mal sagen, ist bei der Eve Babbitt sogar ähnlich.
Mhm.
Also die Eve Babbitt hat eine mega eigene Stimme. Und ich würde sagen, was hauptsächlich aus ihrem, aus dem, was ich jetzt gelesen habe, aus dem Buch rauskommt, ist ihre Liebe für L.A. Was ich das Gefühl habe, viele Leute haben keine Liebe für L.A. Und das wird halt auch, heutzutage hat es nicht so eine gute so eine Reputation.
Mhm.
Aber ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist eigentlich Slow Days Fast Company eine Liebesgeschichte. Aber nicht nur zwischen Eve Babbitt und ihren mehreren Liebhaber, aber auch zwischen einfach ihr und L.A., weil sie schreibt hauptsächlich über Orte in Kalifornien. Und sie sagt auch immer wieder, dass sie so immer wieder froh ist, zurück auf L.A. zu kommen. Also, sie sagt dann auch so, zum Beispiel da sagt sie, "My claustrophobia from San Francisco begins to vanish. That cheerful ship-shaped vitality of the North violates my spirit. And I long for vast sprawls, smog, and Luke nights. L.A. It is where I work best, where I can live oblivious to physical reality." Also, sie ist auch sehr, ja, self-aware, dass sie so ein, ja, Weltenbummler ist, aber halt so, dass sie nicht wirklich so einen Job hat und dass sie halt einfach so ein bisschen vor sich hin lebt und dass das halt auch allein verkörpert in ihrer Hinsicht. Also sie ist so die Quintessenz von L.A. Mhm. Und ich muss sagen, so wie sie halt L.A. beschreibt, macht es mega schmackhaft für mich. Also sie, da, also man fühlt sich wie, als wäre man in L.A. Also sie ist extrem, hat so eine extreme so Kunst fürs Beschreiben von Orten, wo einem will, also macht, dass man dort hergehen will.
Mhm.
Und ich bin jetzt nie eine Person gewesen, die unbedingt auf L.A. gehen wollte, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mal dort her. Aber es ist wie, ich will das L.A. sehen, was sie gesehen hat.
Ja.
Und das gibt es halt nicht mehr, oder?
Mhm.
Aber sie ist auch, ja, aber ich glaube, darum ist es vielleicht auch so ein bisschen der Kontrast zu der Joan Didion, weil sie in dem Fall hauptsächlich in San Francisco war.
Also oder jetzt einfach bei so, Slash and George Bethlehem ist das schon der Fokus, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie es bei den anderen war.
Dort gewohnt hat. Mhm. Und Eve Babbitt hat San Francisco nicht gut gefunden. Sie hat immer auf L.A. immer wieder zurück, wo, also Wellen. Und ich glaube, Eve Babbitt hat sich, also ich glaube, sie war ein bisschen eifersüchtig auf Joan Didion. Aber Joan Didion hat einen Mann gehabt und eine Tochter und einen College Degree. Und sie war successful gewesen. Und Eve hat so nichts von dem gehabt. Sie hat immer Liebhaber gehabt. Sie hat nie wirklich eine richtig feste Beziehung gehabt. Sie ist immer an Partys gegangen. Sie war halt wirklich so ein bisschen ein Partygirl gewesen.
Mhm.
Und eben, sie hat auch in ihrem allerersten Buch, sagt sie, ist so, wie sagt man, Dedication.
Die Widmung.
Ja, das, was am Anfang vom Buch ist.
Ja, die Widmung.
Genau. Sagt sie so. Also, sie dankt the Didion Duns for having to be who I'm not. Also, sie vergleicht sich auch selber dann so ein bisschen mit der Joan Didion.
Mhm.
Ich muss wirklich sagen, so, das Buch ist so sehr vibrant und irgendwie einfach so, ja, es gumpt so aus den Seiten raus. Also es ist wirklich ein kurzes Buch, es hat 160 Seiten, aber
Wann ist es geschrieben worden?
Ich glaube 74, ganz schnell.
Okay.
Oder eben am Anfang.
Also wahrscheinlich, 77. Wenn sie das mit der Didion schreibt, dann muss es ja zu einem Zeitpunkt sein, wo Didion schon recht erfolgreich war.
Ja, also weißt du, Didion ist glaube ich etwa 10 Jahre älter als Eve Babbitt,
mhm.
aber sie haben sich das erste Mal kennengelernt in das, ich glaube 67,
ja.
haben sie sich das erste Mal kennengelernt, weil sie auch so Mutual Friends hatten. Sie haben glaube ich auch so eine halbe Freundschaft gehabt.
Mhm.
Aber so eine spezielle Freundschaft.
Ja gut, das ist ja eigentlich mega schwierig, wenn man die ganze miteinander vergleichen würde.
Eben, also weißt, sie sind halt einfach wirklich in den gleichen Kreisen gsi und eben, sie haben halt beide famous people kennt, aber die Eva ist wie schon in dem aufgewachsen, eben weil ihr Vater ein Künstler war, also Mutterkünstler, Vaterkünstler, also Musiker, und ihre Götti war auch Musiker gsi, ein recht berühmter. Und dann ist sie wie so, schon in dem aufgewachsen. Und ich glaube, Joan Didion ist wie so ein bisschen von außen in das reingekommen. Also sie, Joan Didion ist, glaube ich, nie arm gewesen oder so. Mhm. Und sie ist, glaube ich, auch an einer recht so, ja, reichen Highschool gewesen, aber halt hat nicht eine, ja, famöse Familie gehabt, sagen wir es jetzt so. Aber ja, ich, also hauptsächlich würde ich auch sagen, Slow Days Fast Company behandelt halt auch, also ich glaube, es ist schon weniger journalistisch als jetzt Slouching Towards Bethlehem, weil es zeichnet eigentlich einfach ein Bild von L.A. aus der Eve Babbitts ihrer Sicht und was sie liebt und was sie nicht liebt. Und es ist auch sehr so All-American, weil sie redet auch über Baseball und weißt, Football und ihre und Sororities. Und ich glaube, Eve Babbitts hat einfach immer wollen, so ein bisschen ein tortured artist sein oder halt so ein Aussenseiter. Aber gleichzeitig ist sie sich bewusst gewesen, was für Privilegien sie hat. Mhm. Also sie geht auch eigentlich so auf eine Farm und ist so, ich könnte nicht hier leben, ich vermisse die Stadt. Und sie hat nie will in einer Sorority sein, weil sie denkt, das ist viel zu so meidlich und so. aber sie hat halt L.A. extrem geliebt. Und sie sagt auch irgendwo einmal etwas, wo sie so, naja, finde ich jetzt eigentlich gerade nicht, wo sie so halt beschreibt, was sie an L.A. liebt und dass es alle anderen finden das irgendwie nicht gut. Also sagt sie zum Beispiel, my sister and I used to run outside and dance under the stars on our cool front lawn and laugh maniacally and sing Hitchhike, Hitchhike, give us a ride, imagining we could be taken up into the sky on broomsticks. Jetzt geht es um den Wind, der so mega prävalent ist dort. Und dann sagt sie, Raymond Chandler, was ein anderer Schriftsteller ist aus der Zeit, and Joan Didion both regard the Santa Anas as some powerful evil. And I know what they mean, because I've seen people drop from migraines and go crazy. Every time I feel one coming, I put on my dancing spirits.
Ah, das ist spannend. Weil, ja, voll, jetzt kann ich mich erinnern, weil in Slouching Towards Bethlehem kommt das auch vor, das mit dem Wind. Mhm. Weil Joan Didion schreibt auch vom Föhn in der Schweiz.
Oh, und das, Schweiz kommt auch eigentlich vor. Da.
Und dass es anscheinend Leute gibt, die irgendwie wegen dem Föhn so crazy gehen und sich irgendwie umbringen sogar.
Ja.
Weil das irgendwie so, weiß auch nicht, so Verstimmungen bringt und so. Mhm. Und dass es quasi überall auf der Welt, wo so krasse Wind hat, dass dort die Leute so Verstimmungen überkommen.
Ja.
Also es ist auch so ein bisschen, Joan Didion, wahrscheinlich in dem Fall Eve Babbitts auch, schreiben auch manchmal gerne so ein bisschen über die mystischen Elemente und so ein bisschen Zeug, die einem irgendwie neugierig macht und wo so manchmal auch so ein bisschen Pseudoscience reingeht.
Ja.
Wo man jetzt nicht ganz sicher ist, ob das stimmt oder nicht, aber wo einfach irgendwie spannend tönt.
Ja. Also Eve Babbitts schreibt sehr viel über Ortschaften und Wetter. Also sie schreibt halt auch, wie fest sie den Regen liebt, weil sie halt von L.A. ist, wo es nicht viel regnet, und dann ist der Regen wie etwas vom Himmel abgeschickt. Also ist es ja eigentlich auch literally, aber und dann erzählt sie halt, wie sie den Regen in Rom gefunden hat und den Regen in Mexiko. Und es ist halt, ja, sie macht es einfach so mega vivid. Also es ist, ich weiß auch nicht, es ist mega gut. Und sie, eben einmal kommt Schweiz auch vor, und zwar in Bezug auf LSD.
Ja.
Weil, für die, die es nicht wissen, LSD ist in der Schweiz aus Versehen, glaube ich, kreiert worden. Mhm. Aber da schreibt sie eigentlich so, the best straight from Switzerland. Und ich so, okay. Super. Aber ja.
Also ist da alles so an einem Stück, oder sind es also mehrere Geschichten?
Nein, es hat auch mehrere Kapitel. Und die meisten haben eben auch Ortschaften als Namen. Warte, ich kann da mal schnell schauen. Gar nicht, das ist das Erste. Also zum Beispiel eins ist Bakersfield, das ist ein Ort in Florida. Florida, L.A. Und dann eben Dodger Stadium, eben die geht zum Baseball. Dann schreibt sie eins über eben Palm Springs, eins über Emerald Bay und eins über The Garden of Allah. Which, ja. Und dann die anderen sind meistens über, ich glaube, sie, ich weiß nicht genau, was Sirocco ist, oder Sirocco, aber die geht hauptsächlich um den Wind. Also ich habe das Gefühl, etwas mit Wind.
Es gibt ja auch so eine Tee-Marke, die so heisst.
Ja, eben, ich glaube, warum man es kennt. Und dann eben geht es eigentlich um Regen, also Rain heisst ein Kapitel. Und um, ja, in einem geht es um Heroin.
Okay.
Ja, aber es ist halt sehr so, ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen nicht wirklich an die Realität gebunden, so wie sie schreibt. Also es ist auch sehr so, eben, du hast gesagt mystisch, aber ich habe das Gefühl so traumhaft. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Eve Babbitts hat nicht immer ganz in der Realität gelebt. Und ich glaube, so hat sie es auch am liebsten gehabt. Ja. Also sie hat ja dort eben auch gesagt, als ich kurz vorgelesen habe, dass sie in L.A. kann, also ausser der Realität leben. Ja. Und das eben... Also sehr gut gefunden und ich werde auch in Zukunft probably noch mehr von ihr lesen. Weil, ja, es ist halt ganz eine spezifische Zeit in einem Land. Mhm. Und eigentlich denke ich, es ist sicher mega cool, wenn man von dort ist, das zu lesen. Aber auch so als außerstehende Person ist es mega interessant.
Ja, jetzt gerade, wo du gesagt hast, wegen dem Traumhaften ist mir irgendwie auch noch in Sinn gekommen, da war doch auch noch etwas mit Dream gewesen, bei Slash and Towards Bethlehem. Und die erste Geschichte, die da innen ist, oder der erste Bericht, wie man es nennen will, ist Some Dreamers of the Golden Dream. Also, California ist ja der Golden State. Mhm. Und quasi einfach die Leute, also, es gibt ja das Lied California Dreaming. Mhm. Ich glaube, das gehört alles wie so ein bisschen zusammen. Also in Kalifornien und vor allem in L.A. hat es ja ganz viele Leute immer noch, aber auch zu dieser Zeit schon gegeben, die halt so ein bisschen den Traum hatten, vom berühmt werden, mhm. vor allem halt in Hollywood. Aber vielleicht auch für etwas anderes, zum Beispiel für Musik oder so. Und ja, das ist halt irgendwie auch, es geht halt immer wieder so ein bisschen um die Leute, die probieren berühmt zu werden oder es nicht schaffen und so ein bisschen tragische Geschichten, aber auch ja. Erfolgsgeschichten und dann Erfolgsgeschichten, die tragisch werden und
ja.
einfach so ein bisschen all das.
Ich habe das Gefühl, so, dass Eve Babbitts ein bisschen rosiger geschrieben als Joan. Also ich habe das Gefühl, Eve braucht mehr so Elemente, die nicht der Realität entsprechen. Und ja, sie hat auch irgendwie, ich kann es jetzt nicht zitieren, weil ich weiß nicht, was es ist, aber sie hat auch irgendwo so gesagt, I was never successful, also das ist jetzt paraphrasiert, ne? I was never successful, but I got close enough to smell the stench. Mhm. Und irgendwie so, it smells like burnt irgendetwas in Gardinien oder so. Und sie hat halt, also es ist wirklich so, sie ist nicht wirklich famous gewesen für etwas, also sie hat nachher schon Bücher rausgebracht, aber sie hat sich auch vorher schon in dieser Space umgewandelt. Also sie hat Harrison Ford datet und kennt, bevor er famous war. Sie ist mit Jim Morrison, hat sie etwas gehabt. Und dann so, ja, probably mit jedem, der relevant war zu dieser Zeit. Also sie hat auch Janis Joplin so halb kennt und sie hat die eigentlich mit ihr abgemacht, ihr das nächste Albumcover zu designen und nachher ist sie so gestorben, ein paar Tage später. Also sie hat sowieso alle gestreift, aber ist nicht Vollgas in dem Ganzen innen gewesen. Und ich glaube, so hat sie auch können mehr oder weniger überleben. Weil ich denke immer so, wenn ich in dieser Zeit in L.A. gelebt hätte, in Hollywood oder famous gewesen wäre, ich wäre instantly gestorben.
Also wieso?
Ja, weil ich wäre safe, hätte ich Heroinsucht gehabt. Hundertprozentig. Ich habe einen schwachen Charakter. Ich wäre instantly dann gestorben. Wirklich.
Ja, also von dem, was du gesagt hast, also das mit dem Sterben wegen Heroin kann ich nicht so gut beurteilen, aber wegen dem, was du gesagt hast von der Eve Babbitts, dass sie so ein bisschen mehr romantisieren, habe ich auch das Gefühl, jetzt von dem, was du so ein bisschen gelesen hast und gesagt hast, weil es bei mir so vorkommt, dass wir sie halt vor allem L.A. mega idealisieren.
Ja.
Und das ist bei der Joan Didion eigentlich gar nicht so. Also es ist klar, es geht um L.A. und irgendwie sie will so das Gefühl von dem Moment einfangen in L.A. und so ein bisschen zeigen, wie die Leute so ticken und so. Ja. Aber es geht, also ich meine, das meiste, was da vorkommt, ist recht negativ. Es macht einem nicht wirklich Lust, dass man auch einer von diesen Menschen sein dort. Weil man irgendwie, wenn man das jetzt von ihr liest, hat man irgendwie das Gefühl, es gehen alle ein bisschen zugrunde.
Ja.
Also
Eve Babbitts schreibt schon auch schlechte Sachen über L.A., aber du spürst ihre Leidenschaft, die sie für diesen Ort hat. Und auch wenn sie schlechte Sachen darüber schreibt, hast du das Gefühl, da muss ja gut sein dort, weil sie liebt es so fest. Aber sie schreibt auch mega viel über so den Smog und eben, wie viele von ihren Kollegen an Heroin gestorben sind und so. Aber irgendwie bist du so, tut noch gut. Dann würde ich Leben auch mal gerne haben. Ja. Ja.
Du hast ja noch ein anderes Buch gelesen von Joan Didion. Welches war das?
The Year of Magical Thinking. Also das ist das einzige Buch, das ich gelesen habe von Joan Didion. Ich weiß gar nicht, wenn es rausgekommen ist, aber ich glaube, es ist
in den 2000er ist oder 2010 oder so rausgekommen. Also es ist nicht über ihre Zeit in den 70er, 60er in L.A. oder Kalifornien. Dort ist es gegangen um den Tod von ihrem Mann und wie sie ja, mit der ganzen Trauer umgegangen ist und halt einfach wie sie sich gar nicht vorstellen können, wie so etwas sich anfühlt. Weil ich glaube, man kann die Trauer nicht richtig verstehen, bis es wirklich passiert.
Mhm.
Und eben, sie hat, ich glaube, sie war halt recht lange mit ihrem Mann auch zusammen gewesen.
Ja, sie haben, halt, also sie haben glaube ich, wirklich auch eine mega glückliche Ehe gehabt. Sie haben eben zum Beispiel auch zusammen Theaterstücke geschrieben, glaube ich, auch recht viele gemeinsame so Passionen gehabt.
Ja.
Und es ist halt nachher nochmal ein Schicksalsschlag für John Didion, weil sie mit ihrem Mann zusammen eine Tochter gehabt, glaube eine Adoptivtochter.
Ja.
Und die hat nachher auch noch eine unheilbare Krankheit bekommen. Und das ist etwa zur gleichen Zeit rausgekommen, glaube ich, wie ihr Mann verstorben ist. Und über das hat sie dann später auch nochmal ein separates Buch geschrieben, aber das kommt dort ja, glaube ich, auch schon ein bisschen
ja, vor. Es wird angesprochen, halt auch, ja, halt, ja, sie hat halt auch, sie redet darüber, wie extrem lang und ja, einfach tief der Trauerprozess ist. Und wie schwierig das ist, wieder in die Routine kommen, weil die Routine wird nie die gleiche sein, jetzt wo so ein essentieller Teil von deinem Leben weg ist.
Mhm.
Also so viel von ihrem Leben ist, also hat sich um ihren Mann gedreht oder halt um ihre Tochter und das kommt ja eben später noch. Aber einfach wie schwierig das ist, seine, also ja, den Boden wieder unter den Beinen zu finden.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, es ist auch, ich habe das auch mal gehört, vielleicht irgendwie von Jack Edwards oder so, aber von irgendjemandem, wo auch über Bücher redet auf dem Internet, dass eben The Year of Magical Thinking eins von diesen Büchern ist, wo ja am irgendwie am eindrücklichsten über Trauer redet und über den Trauerprozess, wenn ein geliebter Mensch stirbt.
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall nicht so vergleichbar mit, ja, mit dem Katalog, was sie sonst rausgebracht hat. Ich glaube, es ist schon ganz etwas anderes als jetzt Slouching Towards Bethlehem oder in Player As It Lays. Weil die sind ja auch angekocht von einer anderen Zeit. Also, das andere hat jetzt nicht wirklich viel mit ihrem Leben in Kalifornien oder so zu tun. Ja. Aber es ist es ist gleich ein gutes Buch gewesen.
Also John Didion hat halt auch mega lange gelebt.
Ja.
Sie hat halt irgendwie über 80 Jahre gelebt. Und hat halt durch das, und hat fast ihr ganzes Leben geschrieben. Sie hat mega früh angefangen, sie hat bis fast zum Schluss geschrieben. Und durch das macht es ja auch Sinn, dass nicht alles mega ähnlich ist und dass sie noch, dass sie irgendwann mal gefunden hat, sie schreibt jetzt nicht mehr über die gleichen Themen. Aber ich glaube, auch darum ist sie auch so erfolgreich, weil ihre Arbeit auch so vielseitig ist und so ein bisschen für alle etwas dabei ist.
Also ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, der Joan hat so, ist so gestorben mit so Erfolg und also wie auch immer man will, Erfolg definieren. Sie hat eine Familie gehabt, sie hat eine Hochzeit gehabt, sie hat eine gute Karriere gehabt. Sie ist so, wie sagen wir, nicht beliebt, aber halt highly esteemed.
Ja.
Halt einfach, sie hat auch ein Image gehabt von einer erfolgreichen Schriftstellerin und so. Und ich habe eben noch gelesen, weil Eve Babbitts hat nicht bis zum Schluss geschrieben und John Didion schon. Und da habe ich mich halt so gefragt, was ist denn am Ende von der Eve Babbitts in ihrem Leben so gewesen? Sie hat im 13. hat sie einen Unfall gehabt, wo sie verbrannt geworden ist.
Mhm.
Also in einem Third Degree Burns an ihrem ganzen Bein. Und sie hat nicht mal Krankenkasse gehabt. Und dann hat ihre Familie hat so müssen mit einem GoFundMe ihr Zeug zahlen. Und am Schluss ist sie so ein Hoarder geworden und ist so in ihrem kleinen Apartment basically gestorben an Huntington's Disease. Also, ihr Leben hat einen extremen Turn gehabt, irgendwie.
Das ist irgendwie auch so, das ist noch krass. Also, es ist ja dann gleich noch, das ist noch so ein recht tragischer Schluss irgendwie und so ein bisschen beunruhigend, weil ihr Leben hat halt kein Happy End gehabt in dem Sinn. Und irgendwie, das ist dann schon auch nochmal voll etwas anderes. Das ist fast so eine, ihre Lebensgeschichte ist irgendwie fast etwas, wo John Didion noch hätte können bei Slashing Towards Bethlehem drüber schreiben. Das hätte irgendwie auch noch reingepasst.
Das war jetzt nicht so ein Happy Note am Schluss.
also John Didion hat ein langes Leben gehabt, zwar mit Schicksalsschlägen, aber ist, glaube ich, dann ja... Ja, ich hoffe mal, sie war glücklich am Ende von ihrem Leben, weil sie hat ja eigentlich schon sehr viel erreicht und hat auch ja, eigentlich bis zum Schluss können machen, was sie gerne gemacht hat.
Ja.
Hat, glaube ich, auch wirklich ein paar Jahre vor ihrem Tod noch auch noch Bücher rausgebracht. Also, ja, ich hoffe, sie ist sie rested in peace. Und hoffe natürlich die Eve Pabbitts auch.
Ja.
Dass ihr Geist uns nicht kommt go haunten. Ja.
Ja. Ich weiß auch nicht. Eve Pabbitts hat das auch mehrheitlich ein gutes Leben gehabt, sagt man so. Ich weiß nicht, wie es ihr so am Schluss wirklich gegangen ist. Oder? Ist ja besser so, glaube ich. Aber ja.
Also.
Hast du so schon etwas zu sagen zu einem Buch?
Nein, ich glaube es nicht, aber wir können noch Lieder auf unsere Playlist tun.
Das ist cool.
Also ich würde jetzt das mal «Nothing Matters» von «The Last Dinner Party» drauf tun, weil das gibt mir so ein bisschen, das gibt mir auch It-Girl-Vibes, ich kann es aber auch nicht genau beschreiben. Es ist halt so ein Girl-Band.
Ja.
Und ich finde, die Folge hat jetzt schon ein bisschen so sehr Female Energy gegeben, also Power-Frauen, wenn man so will sagen. Weil die beiden schon so, ja, halt coole Frauen waren, sind, die ihr das Ding durchgezogen haben. Und darum tue ich jetzt mal das rein.
Weil ich glaube, ich nehme es eins von einem Mann und ich habe das Gefühl, dass die Zeitperiode noch gut beschreiben. Obwohl, es ist jetzt halt nicht über LA, aber es ist halt über San Francisco. Es heisst San Francisco. in Klammern, be sure to wear flowers on your head. Kennst du das? Von Scott McKenzie. Und das ist, ja, ich glaube, Ende 60er Jahre rausgekommen. Und ich habe das Gefühl, es hat so ein der Vibe von Kalifornien zu dieser Zeit ist noch gut umfassen.
Sehr gut. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Lied würde eben die zwei Frauen cool finden, wenn sie heute noch würden leben und jung wären.
Ich habe mir jetzt überlegt, etwas von den Cocktail Twins drauf zu tun, aber ich habe so gedacht, das ist ein bisschen später eben.
Ja, also meins ist um einiges später. Und meins ist auch aus der UK.
Ja.
Aber egal, die würden das feiern, ich weiss es genau.
Ja. Und das Lied hat sie dann nicht drauf, dann kennen sie es vielleicht sogar. Mhm. Also, beziehungsweise haben sie es gekannt. Ja.
Ja, also, dann reden wir wieder in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Yes, bye bye.
Bye bye.